Frau Schaub, am Wochenende werden Sie ja in Leipzig einen Workshop leiten, in dem eine Auseinandersetzung mit der Ästhetik von 1968 stattfinden soll. Zum Einstieg an Sie die Frage, was ist vielleicht für Sie das Reizvolle, das Spannende, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und diese Frage ja vielleicht auch vor dem Hintergrund gestellt, dass man sich mit vielen Aspekten von 1968 beschäftigen kann, also mit politischen Forderungen, Bewegungsverläufen, internationalen Beziehungen, Milieufragen und so weiter. Warum der Fokus auf Ästhetik?
Ja, also die Ästhetik ist natürlich ein Oberbegriff für einen bestimmten politischen Stil in diesem Fall. Ich sehe also Ästhetik jetzt nicht als eine reine Formsprache, die in irgendeiner Weise das Schöne, Wahre und Gute zum Inhalt hat, sondern tatsächlich einen ganz bestimmten Stil. Der geht vom Sprachstil über den Kleiderstil, über die Art und Weise, wie politische Debatten geführt werden. Es geht um einen Oberbegriff für eine sehr komplexe Kultur, die weit über eine Jugendbewegung hinausgeht, die, wie Sie selber schon andeuten, sehr international war, an der dritten Welt orientiert, an den Bedürfnissen der Arbeiter orientiert. Also im Grunde eine sehr integrative Bewegung, die über Grenzen hinweg sich natürlich insbesondere im Widerstand gegenüber der Amerikapolitik und dem Krieg in Vietnam formierte. Und aus dieser Gemengelage kommt ja die Bewegung. Insofern also Ästhetik als ein Überbegriff für einen ganz bestimmten Stil in der Politik, sich Gehör zu verschaffen als außerparlamentarische Opposition, also als eine Gruppe von Menschen, die zunächst einmal nicht Gehör finden, die nicht repräsentiert sind in der Opposition eines gewählten Parlaments und die ganz andere Wege, auch ganz andere Protestformen überhaupt erfinden müssen, um sich Gehör zu verschaffen. Und in diesem besonderen Fall beginnt es sehr spaßvoll. Also es beginnt, wie das dann später Fritz Teufel sagt, eine Spaß-Guerilla-Welle, die auch stark von Künstlern beeinflusst worden ist, unter anderem von den Situationisten in verschiedenen Formationen in München formiert, aber auch eine sehr internationale Bewegung, die also sehr gekonnt, sehr gezielt mit der öffentlichen Meinung, mit der Presse und all diesen Dingen zu spielen beginnen. Und die eigentlich erst einmal die Menschen über das Lachen, auch über das überraschende Lachen, eine Provokation, die durchaus ein freundliches Gesicht zeigt, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, um sie auf ernstere Themen zu stoßen. Und meine eigentliche Forschungsfrage ist, wieso kippt das dann doch? Warum gehen zum Teil dieselben Protagonisten, die also mit der Spaßguerilla der Kommune 1, der Kommune 2 unterwegs sind, erfolgreich sind, sich Gehör verschaffen, warum gehen dieselben Leute dann doch an einem bestimmten Punkt in den Untergrund und glauben, nur mit militanten Mitteln die Gesellschaft verändern zu können? Das ist eigentlich die große Forschungsfrage.
Vielleicht können wir genau über diese Frage noch ein bisschen ins Gespräch kommen und es fällt ja erstmal auch so ein bisschen der zeitliche Versatz auf. Also wir haben dieses Jahr 1968, das ja auch Vorläufer hat und dann, wo es dann so eine Eruption vielleicht gibt 1968 oder bestimmte Schlüsselereignisse. Die RAF ist vielleicht schon an einem Endpunkt auch einer gewissen Bewegung dann gegründet worden im Jahr 1970 und Sie haben jetzt gesagt, Sie beschäftigen sich damit, was gibt es für Übergänge von Kommunikationsguerilla, Spaßguerilla auf der einen Seite hin ja zum tatsächlich bewaffneten Kampf, zur Stadtguerilla, wie Sie sich selber genannt haben. Wie stellt sich für Sie da dieser Zusammenhang dar? Also was für Übergänge gibt es denn da?
Also in der Tat sind für mich diese Jahre 68 bis 1970 entscheidend. Und meine Forschung ist in einen größeren Rahmen von Radikalität eingebettet. Ich bin ja vom Haus aus Philosophin, stelle gerne systematische Fragen und beschäftige mich auch gerne mit Phänomenen, die geschichtsübergreifend, gesellschaftsübergreifend, jahrhunderteübergreifend passieren. Und Radikalität und Radikalisierungen scheinen mir ein solches kulturphilosophisch wenig bearbeitetes Thema zu sein. Vor diesem Hintergrund interessiert mich eben genau, wie zum Teil dasselbe Personal zwischen 1968 und 1970 sich radikalisiert und natürlich warum. Dabei muss ich sagen, Radikalität fasse ich als ein Verhalten, wo jemand im Extrem bereit ist, für eine Idee zu sterben. Aber es unterscheidet sich vom Extremismus, dass man nicht bereit ist, für eine Idee auch andere zu töten. Insofern ist mit dem ersten Gebrauch einer Schusswaffe für mich das Thema der Radikalität auch erledigt. Also ich schaue mir das tatsächlich an bis zur Gründung der RAF. Aber ich schaue mir natürlich die Protagonisten an. Und in dieser Übergangsphase fällt es eben auf, dass es zwei Prozesse gibt, die auch in der Öffentlichkeit sehr verschieden wahrgenommen werden. Es gibt den sogenannten Berliner Flugblattprozess, der sich an Mitglieder der Kommune 1 richtet, aus deren Mitte Flugblätter verteilt worden sind, in der es scheinbar so aussieht, als ob zu einem Warenhausbrand, einer Warenhausbrandstiftung aufgerufen wird. Die Protagonisten werden freigesprochen, unter anderem mit Hilfe von deutschen Philosophen und Wissenschaftlern, die das für eine Geschmacklosigkeit halten, aber dennoch eigentlich argumentieren, das seien fast künstlerische, surrealistische Techniken der Übertreibung, der Absurdität, die ganz deutlich machten, dass hier eben nicht zu einem Kaufhausbrand aufgerufen worden ist. Zwei Zaungäste der Kommune 1, Andreas Bader und Gudrun Enslin, machen dann aber eine Brandstiftung in Frankfurt an einem Kaufhaus zusammen noch mit zwei anderen Freunden und werden dann auch sehr schnell, also noch im Herbst 68, verurteilt. Und sie verteidigen sich in diesem Prozess eigentlich auch noch mit Spaß-Guerilla-Methoden. Also da gibt es eben auch diese Bilder, wo die sich erst einmal Zigarren anstecken und Brecht zitieren, dass man also, wenn man keine Zigarre zu rauchen versteht, auch keine Revolution machen kann und so weiter. Also die verteidigen sich immer noch spaßguerillahaft, während ihre Anwälte, unter anderem Otto Schily, unter anderem Horst Mahler, versuchen, die politischen Motive und die ernsten politischen Anliegen der Angeklagten für die Verteidigung geltend zu machen. Und das Gericht urteilt eigentlich sehr ausgewogen, muss man sagen, aber vollzieht, sagt halt sehr deutlich, dass dieser Notstand oder die Berufung auf das Widerstandsrecht angesichts der faktischen Lage der Bundesrepublik Deutschland nicht gerechtfertigt sei. Und es gibt also dann eine längere Auseinandersetzung auch mit Herbert Marcuse, einem der Ideengeber, der eben auch von Andreas Bader verteidigend zitiert wird. Und selbst dann noch im Gefängnis, einer sehr langen Untersuchungshaft, dann werden die auch zwischendurch wieder freigelassen und dann gehen sie sozusagen in den Untergrund. Und in dieser Zeit gibt es eben auch noch einen sehr interessanten Brief von Gudrun Enslin, den sie wiederum dem Anwalt ihres Freundes Bader schreibt, Horst Mahler, aus dem man sehr deutlich sehen kann, dass sie eigentlich noch so auf der Welle der Haschrebellen argumentiert und sich auch gar nicht als Theoretikerin versteht und eigentlich zwischen den Zeilen die Radikalisierungsversuche durch Horst Mahler versucht abzuwehren.
Sie haben jetzt schon den Begriff der Radikalität betont als einen entscheidenden Begriff, der auch im Ankündigungstext zu dem Workshop ja mit im Mittelpunkt steht. Und wenn ich eben an Stadtgeria und Radikalität denke, dann hat das ja so genau so Ausdruck von äußerster Konsequenz, die man ziehen will. Man will persönliches Leben und politischen Aktivismus vollständig in Übereinstimmung bringen. Es geht auch um eine gewisse Reinheit von Theorien und Konzepten. Und jetzt weisen Sie ja gleichzeitig darauf hin, dass, was vielleicht das Spannende an 68 und den darauf folgenden Jahren und Bewegungssträngen ist, dass es da ja eigentlich immer wieder hybride Mischformen gibt, die mit diesem Reinheitsanspruch gar nicht übereinstimmen. Um diesen Gedankengang vielleicht zu verstehen, also in welchem Verhältnis steht denn sozusagen dieser Reinheitsanspruch auf der anderen Seite und dann die reale Bewegung vielleicht auf der anderen Seite?
Es ist schön, dass Sie das sagen. Der Reinheitsanspruch ist der Sexappeal der Radikalität. Also auf eine Formel gebracht würde ich sagen, Radikalität ist deswegen attraktiv, weil sie scheinbar mit der Korrumpierbarkeit des Menschen Schluss macht. Weil sie im Grunde sagt, ich bin nicht korrumpierbar, ich bin nicht erpressbar. Und nun wissen wir aber alle, dass Menschen die ganze Zeit erpressbar sind, weil sie hungrig werden, weil sie ganz verschiedene Bedürfnisse haben, weil sie ungeduldig sind. Aus ganz vielerlei Gründen sind sie nicht für die reine Theorie gemacht und auch nicht für die Unerpressbarkeit und die Unkorrumpierbarkeit gemacht. Aber das attraktive Sinnangebot der Radikalität sehe ich gerade in diesem Versprechen. Es könnte doch funktionieren. Es ist sehr auffällig, dass in dieser ganzen Geschichte es ja am Ende auch so etwas wie eine Avantgarde ist, die sich auch als Avantgarde versteht, die das Gefühl hat, sie müsse der Gesellschaft etwas zurückgeben, um diesen radikalen, auch militanten Schritt zu machen. Und das sind eben bis auf Andreas Bader, der gar nicht die Hochschulreife hatte, alles Studienstifter des deutschen Volkes. Also die haben, das ist eine Elite gewesen und sie wissen, dass natürlich auch Horst Mahler, der heute als Rechtsradikaler in allerlei Munde ist und noch bis zuletzt sich sozusagen von rechts nach links wieder nach ganz rechts bewegt hat und meiner Ansicht nach auch immer noch immer im Gefängnis sitzt, dass dieser Horst Mahler damals eben auch einer der Gründer der RAF war und als solcher ja durchaus diesen Avantgarde-Anspruch, man müsse vorangehen, man müsse der Gesellschaft etwas zurückgeben, wenn man dann die Einsicht in die Notwendigkeit hätte. Da ist ganz viel hegelianische Philosophie ist da mit im Gepäck und diese ganze Rigorosität verbreitet sich dadurch. Und ich finde das interessant. Also ich glaube, man muss sich mit den Sinnangeboten, die dahinter stehen, befassen. Wenn man das sozusagen rein als einen negativen Impuls, als was Unverständliches abkanzelt, versteht man nicht, warum sich Menschen zu verschiedenen Zeiten immer wieder radikalisieren. Und hier scheint es, glaube ich, auch darum zu gehen, diese reine Buchwissenschaft hinter sich zu lassen. Das ist ja die Hochphase der kritischen Theorie. Und ich hatte, als ich mit der Forschung begann, auch immer das Gefühl, naja, die haben halt sehr gut Adorno und Horkheimer gelesen und war dann bass erstaunt, dass der eigentliche Säulenheiliger Herbert Marcuse war und Ernst Bloch und eben nicht Horkheimer und Adorno, die in ihren Schriften eigentlich mit dem Begriff des Verblendungszusammenhangs und anderen eigentlich dem Aktivismus auch immer eine Absage erteilt haben. Und diese Absage an einen leerlaufenden Aktivismus, der hat genau diese eigentlich sehr intellektuell, diesen intellektuellen Kern der späteren RAF, also Gudrun Enslin, die als Verlegerin gearbeitet hat, Ulrike Meinhof, die eine berühmte Kolumnistin zu dem Zeitpunkt war, eine Journalistin, und eben den Juristen Mahler. Ganz offenbar hat es sie gereizt zu sagen, wir lesen nicht einfach nur, sondern wir wollen etwas tun und wir müssen vorangehen mit dem, was wir tun. Und in dieser Situation entsteht das, was ich als radikale Gemengelage bezeichne, in der dann aber mit unreinen Praktiken und mit beschädigten Theorien die ganze Zeit operiert wird. Und das finde ich auch philosophisch eben interessant zu sehen, dieses Unreine und Beschädigte daran, was eben ganz und gar nicht diesem übermächtigen Rigorismus und Reinheitsgebot entspricht, den man sich selber auf die Fahnen schreibt. Und um das zu verstehen, muss man, glaube ich, auch verstehen, dass da eine gute Portion Psychologie dabei ist, und sehr, sehr stark auch Techniken des Selbst angewendet werden, wie das Foucault sagen würde, mit der ganz klar versucht wird, Brücken hinter sich abzubauen und auch zu verhindern, dass man aufgrund seiner Sensibilität doch zweifelt an dem, was man tut und umkehrt. Und dieser Mechanismus des Brücken hinter sich Abreißens, um sich selber zu immunisieren, glaube ich, ist ein ganz fataler Mechanismus, der eben auch diese Rückholangebote, die es ja auch gab, also gerade an Ulrike Meinhof wurden immer wieder Rückholangebote, unter anderem von dem immer noch lebenden Verleger Klaus Wagenbach formuliert, warum dieser Weg zurück verschlossen war. Und das führt, glaube ich, speziell im Fall der RAF zu dieser Seltsamkeit, dass also diese Bewegung sich eigentlich ganz schnell überlebt hat, sie sich auch ganz schnell in der öffentlichen Wahrnehmung entpolitisierte, dass im Grunde sich sehr schnell auch für die Protagonisten selber, also die nicht in dem Umfeld waren, aber dann nicht mitmachten, in Individualpsychologie auflöste und die eigentliche Bewaffnung eigentlich Jahrzehnte später und Jahrzehnte zu spät erfolgte.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann steckt in Ihrem Ankündigungstext zu dem Workshop so ein bisschen die These drin, die Distanz, die Adorno und Horkheimer zum Aktivismus gewahrt haben, die hat mit einen Anteil daran, dass es eben sozusagen diese Art von Radikalisierung gegeben hat. Das ist ja erstmal auch sozusagen eine interessante oder vielleicht auch gewagte These. Gibt es diesen Anteil sozusagen, den Adorno und Horkheimer daran haben?
Es ist, wie Sie sagen, eine wirklich gewagte These. Ich versuche sie eher, also vielleicht noch gar nicht als These zu vertreten, aber ich versuche sie mal durchzuspielen, weil es ja auffällig ist, dass es Intellektuelle sind, die die RAF gründen, bis auf Andreas Baader sind die drei anderen Studienschiffe des deutschen Volkes und es sind Intellektuelle. Und vor diesem Hintergrund und auch weil wir ziemlich genau aus ihren Akten wissen, was sie studiert haben, was sie gelesen haben, scheint es mir nicht abwegig zu sein, dass es vielleicht doch spezifisch auch eine Radikalisierung ist, wie sie typisch ist für Intellektuelle, die ihre Buchwissenschaft und ihr Wissen aus Büchern selber als defizitär begreifen. Und dieser Aktivismusvorbehalt von Horkheimer und Adorno, den hat Kunzelmann, einer der Mitbegründer der Kommune 1, schon ganz früh Adorno zum Vorwurf gemacht. Also es gibt Flugblätter aus dem Jahr 1965, also 3 Jahre bevor 68 eigentlich startet, wo die Situationistin einer ihrer Splittergruppen Werbung machen mit Plakaten, wo Adornos Adresse angegeben wird. Man soll ihm bitte schreiben und fragen, warum denn bitte Theorie und Praxis bei ihm so auseinanderklaffen. Warum denn bitteschön da eine Theorie ist, die gleichzeitig auch noch erklärt, die Praxis ist sinnlos oder die Praxis des Widerstandes sei sinnlos. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass das 3 Jahre vor 68 bereits von Künstlern thematisiert wurde, dieses Problem.
Jetzt haben wir einige Aspekte angerissen, die am Samstag eben im Workshop stattfinden sollen. Es ist ja noch Anmeldung möglich, es sind noch nicht alle Plätze voll. Falls jetzt sozusagen Hörerinnen und Hörer Interesse bekommen haben, vielleicht auch nochmal einen Überblick, was eben sozusagen das Programm für den Workshop betrifft. Also was haben Sie sich vorgenommen am Samstag?
Ja, wir haben einen ganzen Tag zwischen 10 und 18 Uhr. Es ist viel Zeit. Ich werde natürlich nach der Vorstellungsrunde mich erstmal anhören, was die Beteiligten sich denn wünschen und was ihre dringlichsten Fragen sind. Und ich habe einen Stapel von Texten verschiedentlich vorbereitet. Wir können uns, wenn das gewünscht ist, tiefer in diese 2 Prozessakten vertiefen. Diese Akten, die also einerseits aus diesem Flugblattprozess kommen, dem Berliner Flugblattprozess, der in einem Freispruch endete, und dann in die Akten des Gerichts ein Jahr später, den Frankfurter Brandstiftungsprozess. Dazwischen kann man schon ziemlich viel herauslesen, was da eigentlich passiert ist. Das ist das eine Angebot, was ich mache. Ich werde natürlich auch den Text von Marcuse mitbringen, auf den sich Baader in seiner Verteidigungsrede bezieht, den er als Widerstandsrecht zum Thema macht, und werde fragen, unter welchen Bedingungen ist denn Widerstand erlaubt, auch nach unserer Verfassung und nach dem, was sozusagen da philosophische Schützenhilfe für gegeben wird. Und der dritte große Teil, das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe halt im Archiv einen unveröffentlichten Brief von Gudrun Enslin gefunden, aus der Zeit noch ihrer Untersuchungshaft wegen dieses Brandstiftungsprozesses, in dem man zwischen den Zeilen ihre Abwehr lesen kann gegenüber den Indoktrinierungsversuchen von Horst Mahler, der damals eben noch als Anwalt für Baader agiert. Und dieser Brief wurde von Otto Schily kassiert, also es ist also aus dem Gefängnis geschmuggelt worden. Dieser Brief ist nicht zensiert worden. Und er ist später, als Ströbele sein Büro aufgelöst hat, eben im Archiv gelandet, in dem Institut für Sozialforschung in Hamburg. Und dort ist er übersehen worden, weil eben auf dem Briefumschlag, das ein Briefwechsel ist zwischen Schily und Horst Mahler, und man nicht reingeguckt hat, dass da ein Brief von Gudrun Enslin drin steckt, von dem man auch vermuten kann, dass er eine Doppelkodierung enthält, weil er eben auch noch vermutlich auch an Baader gerichtet war.